So, guten Morgen. Dann wollen wir mal loslegen. Zunächst organisatorisch. Sie haben ja wahrscheinlich inzwischen gesehen, die Klausur findet am 17. Januar statt. Und das ist vor der letzten Vorlesung. Ja, also wir haben am 20. Januar haben wir nochmal Vorlesung und eigentlich auch eine Übung. Das ist natürlich ein bisschen witzlos, weil Sie schon 3 Tage vorher die Klausur schreiben. Das heißt, da kann ich mir ausrechnen, wie groß die Teilnahme am letzten Vorlesungstag noch sein wird. Sehr gut. Ich werde auch da sein. Die Vorlesung machen wir, die Übung machen wir dann nicht mehr, weil das irgendwie wenig Sinn hat, dann noch irgendwelche Dinge einzuüben oder praktisch anzuwenden. Also die Übung lassen wir ausfallen, aber die Vorlesung findet noch statt. Nee, deswegen ist das alles, also das bringt mir meinen ganzen Zeitplan ein bisschen durcheinander. Es wird so sein, heute Nachmittag schreiben wir die Probeklausur. Ich habe also eine Probeklausur gebastelt und die ist etwas stoffreduziert, auch Umfang reduziert. Also ich lasse sie 60 Minuten schreiben. Ich glaube, die richtige Klausur ist 90 Minuten. Und Sie können das also unter normalen Klausurbedingungen praktisch machen. Jetzt weiß ich nicht genau, ich habe nochmal in die Hilfsmitteltabelle geguckt. Da steht alle eigenen Hilfsmittel. Und mir ist nicht klar, was das bedeutet. Sie wissen das wahrscheinlich besser. Was heißt das, alle eigenen Hilfsmittel?
Alles.
Okay, ja gut, also ein Notebook können Sie sicher nicht verwenden. Ja, also das heißt, Sie dürfen Bücher und sowas auch haben. Es geht nicht darum, dass das eigenes, geschriebenes Zeug sein muss, sondern... Und, okay. Aber die Bezeichnung ist komisch, ne? Alle eigenen. Also was sind dann fremde Hilfsmittel? Ach so. Okay. Gut, also dann machen wir das natürlich sowieso unter denselben Bedingungen. Also Sie können das so als Testfall einfach dafür nehmen, was dann in der richtigen Klausur auch passieren wird. Natürlich nicht mit identischen Aufgaben, aber so die grobe Richtung wird es sein. Ich war dabei jetzt völlig uninspiriert von irgendwelchen alten Klausuren, weil ich den Herrn Böttcher nicht mehr erreicht habe, dass er mir mal seine alten Klausuren gibt. Das heißt, ich habe mir selber die Dinge ausgedacht und dann schauen wir einfach mal, wie das ist. Mein Angebot ist, wenn Sie die Klausur heute Nachmittag mitschreiben, die Probeklausur und die abgeben, dann werde ich die über die Weihnachts- und Neujahrstage und so weiter, werde ich die auch korrigieren und Ihnen zurückgeben. Ja, auch mit so einer Fake-Note drauf, damit Sie dann eine Einschätzung haben, wie das gelaufen ist. Wobei es natürlich so ist, dass Sie jetzt noch nicht gelernt haben für die Prüfung, also entsprechend schlecht vorbereitet sind. Ja.
Ja. Soll man das nicht so machen, dass wir 60 Minuten schreiben und dann einfach korrigieren? Also ich meine im Sinne, dass wir halt dann die Aufgaben...
Die Musterlösung wollte ich Ihnen erst im neuen Jahr präsentieren, in einem der Übungstermine. Also vorher. Also wir können es gerne so machen, dass ich nach der Klausur kurz ein bisschen was dazu erzähle, was ich mir bei den Aufgaben gedacht habe, wie man das lösen soll. Ich habe noch keine Musterlösung, deswegen kann ich Ihnen nicht die fertige Lösung schon runterrechnen. Ja. Ich kann auf jeden Fall was dazu erzählen, was ich mir da überlegt habe. Ja. Okay, dann, also das wäre so das Organisatorische. Ich habe am Ende nochmal eine Folie, wo nochmal die ganzen Termine drauf sind, ja.
Können Sie vielleicht eine Musterlösung
hochladen? Das werde ich machen. Wenn ich die fertig habe, dann lade ich die hoch, ja. Gut, wir hatten letztes Mal angefangen, über Paging zu sprechen. Und da wollte ich Ihnen mal was vorrechnen, weil wir haben ja festgestellt, es gibt sowas wie eine Seitentabelle, wo diese Zuordnung Seiten zu Seitenrahmen drin passiert. Ja, wenn Sie sich erinnern, es war so, dass wir praktisch mit virtuellem Speicher arbeiten und da haben wir dieses Konzept von Seiten, also meinetwegen 4 Kilobyte große Teilbereiche einfach, die sind linear durchgezählt, zusammenhängend und dem entspricht dann im physikalischen Speicher der Seitenrahmen oder das Konzept des Seitenrahmens. So ein Seitenrahmen ist genauso groß wie eine Seite, damit eben genau eine Seite reinpasst. Na, und die Zuordnung haben wir über so eine Tabelle gemacht, das sah so aus. Ja? Und eine Frage, die man sich jetzt häufig stellt, ist, wie groß ist eigentlich dann so eine Seitentabelle? Weil die muss ja auch irgendwo gespeichert werden, die liegt im Hauptspeicher. Und wie viel Platz benötigt man eigentlich dafür? Ja, das ist deswegen interessant, weil wir festgestellt haben, wenn Sie jetzt einen Speicherzugriff machen, dann müssen Sie erstmal die Zuordnung Seite zu Seitenrahmen haben, damit Sie überhaupt an der richtigen Stelle im Hauptspeicher lesen können. Und diese Information steht eben in der Seitentabelle und da kann es halt sein, dass die Seitentabelle jetzt auch nicht direkt im Cache vom Prozessor ist. Ja, dann heißt, die muss also auch aus dem Speicher erst gelesen werden und das kostet dann eben einen weiteren Zugriff. Also das war so die Quintessenz eigentlich, wenn es dumm läuft, dann wird jeder Speicherzugriff zu zwei Speicherzugriffen, weil man erst den relevanten Teil der Seitentabelle lesen muss und dann erst die eigentliche Speicheradresse auslesen kann. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie groß so eine Tabelle werden kann und wie man das ausrechnet. Wir gehen mal als Beispiel davon aus, dass wir mit 16-Bit-Adressen arbeiten. Ja, ich habe Ihnen da jetzt keine Folie zugemacht. Unter anderem, weil eine Aufgabe dieses Typs heute Nachmittag auch in der Probeklausur kommt. Das heißt, da haben Sie das auch nochmal in einer schriftlichen Form. Ja, also so eine 16-Bit-Adresse, da können wir die einzelnen Bits von 0 bis 15 von rechts nach links durchzählen. Und wenn ich jetzt als Beispiel mal sage, wir haben ja diese Unterteilung in Seitennummer und Offset. Ja, und wir sagen, der Offset, der soll 10-bittig sein. Also so ein bisschen asymmetrisch. Dann geht das hier von Bit 0 bis 9. Das ist der Offset. Und der Rest ist die Seitennummer. Ja, also alles, was im Offset praktisch verändert wird, das lebt alles innerhalb einer Seite. Wenn ich also eine konstante Seitennummer nehme und dann nur am Offset irgendwas verändere, dann verlasse ich die Seite nicht, ich bleibe drin. Ja, wie groß ist in dem Fall so eine Seite? Wie viele Bytes habe ich da drin? Ja, wie viele Bits habe ich hier, mit der ich eine Seite adressieren kann? Zehn Bit, ja? Ja, also wie viele mögliche Bit-Kombinationen kann ich innerhalb einer Seite erzeugen? 1024. Genau, 2 hoch 10. Ja, das ist die Seitengröße. Und entsprechend, wie viele Seiten kann ich haben? Wie viele verschiedene Seiten gibt es? Ja. Und das müsste 64 sein, oder? Okay, da wissen wir also schon ein bisschen was. Wir wissen nämlich, wie viele Zeilen es in der Seitentabelle gibt. Die Seitentabelle sieht ja so aus, dass jeder Seite einen Seitenrahmen zugeordnet wird. Ja, also ich weiß schon, ich habe in dieser Tabelle praktisch 64 Einträge drin. Jetzt haben wir gesagt, in der Tabelle, wir machen das nicht so, dass wir eine echte Tabelle haben, wo hier die Seite und hier der Rahmen steht, ja, weil das wäre von der Datenstruktur her Quatsch. Hier unter Seite würden ja alle möglichen Seiten auftauchen, also 0, 1, 2, 3, 4 bis 63. Die würden da alle drinstehen, sinnvollerweise in normaler Reihenfolge und dann rechts daneben die entsprechenden Rahmen, die zugeordnet worden sind. Das werden wir also nicht so machen, sondern wir lassen diese Spalte Seite beim Speichern lassen wir einfach weg und betrachten die Seitennummer als Index in diese Tabelle. Ja, das heißt, wir speichern einfach nur die Rahmennummer. Also es steht hier der erste Rahmen, der zweite Rahmen, der dritte. Ja, und jetzt ist die Frage, wie groß kann denn eine Rahmennummer sein? Also wie viel Platz brauche ich, um eine Rahmennummer zu speichern? Kann man das überhaupt schon beantworten? Nein. Was fehlt mir da? Ja, und was muss ich wissen, um sagen zu können, wie viel Platz ich für so eine Rahmennummer brauche? Speichergröße, genau. Wie viel physikalischen Hauptspeicher habe ich überhaupt? Ja, weil der ist ja in die Rahmen unterteilt und wenn ich jetzt einen Mini-Hauptspeicher von 64 Kilobyte oder sowas nehmen würde, habe ich natürlich nur 64 verschiedene Rahmen. Und deswegen muss man schauen, wie groß ist das. Nehmen wir mal als Beispiel an, wir hätten 1 MB Speicher. Ja, also echtes physikalisches RAM. So, jetzt haben wir gesehen, eine Seite ist 1 Kilobyte groß, also es gehen 1K Seitenrahmen in den Hauptspeicher rein. Ja, also haben wir 1024 verschiedene Rahmen. Ich kann also irgendwas zwischen 0 und 1023 jeweils hier in der Tabelle eintragen. Wie viel Byte brauche ich, um eine Zahl zwischen 0 und 1023 zu kodieren? Wie viele verschiedene Sachen kann ich mit einem Byte kodieren? Wie viele verschiedene Bytes gibt es? Also bitte. 256 verschiedene Bytes habe ich. Ja, das heißt, wenn ich 2 Bytes habe, habe ich schon 256 hoch 2 verschiedene Möglichkeiten, etwas zu speichern. Ja, also 65.000 ungefähr. Das ist also schon mehr. Das heißt, 2 Byte reichen. Ja? Jeder Eintrag in der Seitentabelle ist 2 Byte groß. Ja, es würden auch weniger als 2 Byte reichen. Wenn ich irgendwie bitweise darauf zugreifen könnte, dann würden mir halt 10 Bit reichen. Ja, aber das machen wir nicht in der Form, weil dann wären die Dinger nicht byte-aligned, sondern irgendwie krumm und das kann ich nicht gescheit auslesen. Also man nimmt immer die nächstgrößere Anzahl Bytes, ja, beziehungsweise die kleinste Anzahl Bytes, wo das so gerade sich noch reinspeichern lässt. In dem Fall ist es 2 Byte. Ja, das heißt, wie groß ist dann insgesamt meine Seitentabelle? Anzahl der Seiten mal Größe eines Eintrages. Ja, also 128 Byte ist die Größe der Tabelle. Sind Sie noch am Schlafen? Ja, also das ist die ganze Tabelle. Die ist in dem Fall sehr winzig, weil ich ein Beispiel so konstruiert habe, dass es nur 64 verschiedene Seiten gibt. Jetzt können Sie sich überlegen, wenn wir mit 32-Bit-Adressen arbeiten oder mit 64-Bit-Adressen, ja, dann wird die Anzahl der Seiten, die es gibt, die wird natürlich viel größer sein. Wenn wir entsprechend einen sehr großen Hauptspeicher haben, wird auch die Anzahl der Rahmen größer sein. Das heißt, wir werden dann auch mehr Bytes brauchen, um einen einzelnen Eintrag zu speichern. Damit haben wir also zwei Stellen, an denen sich das Ganze vergrößert. Beide Faktoren wachsen und dann können auch mehrere Megabyte entstehen für die Seitentabelle. Ja, bis hin zu Gigabytes, die nicht handlich wären. Deswegen, wenn wir mit sehr großen Tabellen dann irgendwann hantieren, das werden Sie, falls Sie nächstes Semester die Betriebssysteme hören, werden Sie da sehen, dann teilt man die Seitentabellen auf und macht so gesplittete Seitentabellen. Man geht dann hin und unterteilt die Seitennummer nochmal in eine vordere und eine hintere Seitennummer und dann muss man sich mehrstufig da durcharbeiten, weil man sonst zu viel Speicherplatz verbraucht. Ja, also das ist so dieses Rechenverfahren, mit dem man rausfindet, wie diese einfache Seitentabelle, was die für eine Größe hat. Und das können Sie auch praktisch dann in der Klausur nochmal üben. Da kriegen Sie im Prinzip genau dieselbe Aufgabenstellung, nur mit anderen Zahlen. Ja, also das ist, ich habe Ihnen was mit 32 Bit gemacht und ich glaube 20 und 10 oder 20 und 12 als Aufteilung. Okay. Wir waren letztes Mal bis zu dieser Folie gekommen, wo man nochmal sehen konnte, wie die Adressberechnung stattfindet. Ja, wichtig ist an der Stelle auch einfach sich zu merken, diese Umrechnung von einer virtuellen Adresse in eine physikalische Adresse, das findet in der CPU statt, in einer Komponente, die Memory Management Unit heißt. Ja, wenn Sie die nicht haben, dann können Sie auch kein Paging machen. So, dann ein paar allgemeine Überlegungen zum virtuellen Speicher. Wir haben bis jetzt noch nie von mehreren Programmen gesprochen, die gleichzeitig laufen. Ja, aber man macht das Ganze natürlich unter anderem deswegen, damit man mehrere Programme, die dann vom Betriebssystem als Prozesse verwaltet werden, parallel ablaufen lassen kann. Ja, man hat dann so einen Scheduler, der immer wieder hin und her schaltet zwischen den verschiedenen Prozessen und die müssen sich den Speicher irgendwie teilen. Und dann wird man sehen, dass es auch mehrere Seitentabellen gibt, nämlich für jedes Programm, was läuft, gibt es eine eigene Seitentabelle, weil jedes Programm hat seinen eigenen virtuellen Speicher. Und es ist jetzt mit Hilfe von Paging leichter, einfach mehrere Prozesse im Speicher zu halten, weil anstatt jetzt jedem Programm den maximal nötigen Speicher zu geben, den es vielleicht brauchen würde, gibt man jedem Programm erstmal nur einen kleinen Teil, kann dadurch viele Programme in den Speicher laden und nach Bedarf werden halt dann Seitenrahmen im tatsächlichen Speicher den einzelnen Anwendungen zur Verfügung gestellt. Ja, also damit ist es überhaupt erst möglich, dass man einigermaßen vernünftig so ein Multitasking-System bauen kann, wo ganz viele Prozesse quasi parallel ausgeführt werden.
Ja. Ja. Wieso, wenn man genug Speicher hat, wieso füllen dann diese Seiten nicht den ganzen Speicher, sondern man braucht nur dann 20% so vom Speicher und lassen den Rest unbenutzt und geben dem Programm so und geben dem Programm trotzdem Virtual Memory?
Also wenn Sie genug Speicher haben, dann wird das genauso passieren, wie Sie sich das vorstellen, dass nämlich alles, was ein einzelnes Programm jetzt an Speicher braucht, eben auch zur Verfügung gestellt wird. Der Vorteil beim Paging ist unter anderem folgender. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben hier den Hauptspeicher, ja, und Sie machen jetzt nicht Virtual Memory, sondern Sie geben dem Programm direkt Teile des Speichers. Ja, dann haben Sie hier vorne vielleicht das Betriebssystem, was am Anfang irgendwie startet, und dann kann direkt das erste Programm kommen, ja, das kriegt so viel Speicher, wie es braucht. Das ist natürlich die Frage, weiß man das vorher, wie viel es braucht? Nehmen wir jetzt mal optimistisch an, dass das Programm am Anfang sagt, ich brauche so und so viel Speicher und daran ändert sich nichts. Tatsächlich haben Sie ja oft Anwendungen, die eben dynamisch weiteren Speicher anfordern. Ja, also die einfach sagen, hier, ich muss mein Array vergrößern nach hinten oder so. Aber wenn wir annehmen, dass jedes Programm sagen würde am Anfang, ich brauche 20 Megabyte RAM und mehr wird auch nicht verwendet, dann könnte man das dem am Stück geben. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, erstmal, dass wir hier nicht die Adresse 0 haben. Die Adresse 0 ist hier links, hier ist irgendeine Adresse. Das heißt, alle absoluten Sprungbefehle und alle absoluten Datenzugriffsbefehle auf zum Lesen von Speicher oder sowas, ja, die müssen sich alle korrekt auf den Ort beziehen, wo das Programm gerade liegt. Ja, wenn Sie beim nächsten Mal das System starten und vorher ein anderes Programm starten, dann kommt dieser Block vielleicht hier hinten hin. Und dann sind die Adressen alle verändert. Das heißt, Sie müssen beim Laden des Programms praktisch die Ortsangaben aus allen Sprüngen und Zugriffsbefehlen müssen Sie anpassen. Das kann man handeln. Es gibt Compiler, die eben für Systeme ohne Virtual Memory, die genau sowas machen und praktisch eine Tabelle am Programm anlegen, wo Sprungbefehle sind und dann so relative Adressen da drin haben. Ja, und wenn dann das Programm vom Betriebssystem geladen wird, dann werden die alle übersetzt, also angepasst an den tatsächlichen Speicherbereich. Das geht. Also das ist nicht das Problem, das ist zwar ein bisschen lästig, ja, es ist einfacher, wenn wir virtuellen Speicher haben und immer alles bei Null anfängt, egal wo tatsächlich der Speicher ist. Also das ist noch nicht das Problem, das ist nur ja, eine Unannehmlichkeit. Das Problem entsteht jetzt, wenn wir mehrere Programme ausführen. Haben wir hier noch eins? So, und da haben wir noch eins und meinetwegen, wir machen den Speicher komplett zu, da ist noch eins. So, und jetzt gehen wir hin und dieses Programm ist irgendwann fertig. Ja, dann wird das wieder freigegeben und irgendwann ist vielleicht auch dieses Programm fertig und wird auch wieder freigegeben. Ja, jetzt habe ich also hier wieder einen freien Bereich, wo ich ein Programm reinstecken kann und hier habe ich auch einen. Wenn ich jetzt aber ein Programm ausführen will, das so eine Anforderung an Speicher hat, ja, das passt hier nicht rein, das passt da nicht rein. Es würde, wenn ich es aufspalte, reinpassen, aber das macht man praktisch nie, weil dann hätten Sie das Problem, dass Sie eben einen Teil hier und einen Teil da haben und dann gibt es Sprünge von hier nach da. Ja, also da müssen Sie ganz fiese Adressberechnungen machen, weil das Programm nicht mehr zusammenhängend ist. Also wir wollen auf jeden Fall was haben, was zusammenhängend ist. Und Ja, das wird halt so nicht funktionieren. In der Situation müsste ich also warten, bis entweder das Ding oder das Ding auch frei geworden ist, also wieder verschwunden ist. Dann kann ich den da irgendwo platzieren. Und wenn ich das eine Weile mache, immer wieder neue Programme da reinschiebe, rausnehme, rein, raus, dann kriege ich irgendwann ganz winzige Lücken. Ja, weil jedes Programm hat eine unterschiedliche Anforderung an die Speichermenge, die es braucht. Und das ist alles krumm und schief und irgendwann habe ich so ganz zerfressen das Ding. Das nennt man Fragmentierung. Wie bei einer Festplatte, da gibt es das auch, das Konzept. Nur dass wir in der Platte ja auf der Platte die Dateien in mehrere unterschiedliche Blöcke verteilt irgendwie speichern. Ja, da wird nicht zusammenhängend gespeichert. Aber im Hauptspeicher wollen wir das haben, dass das immer, was zusammengehört, auch am Stück vorhanden ist. Und das heißt, dass Sie irgendwann eine Situation haben, wo Sie gar kein Programm mehr starten können. Ja? Dafür gibt es immer noch Lösungen, das nennt sich Kompaktifizierung. Da geht man hin und sagt, jetzt halte ich mal für einen Moment alles an und dann rutschen alle Speicherblöcke nach links. Ja? Ich kann ja diesen Speicherblock nehmen und verschieben. Das kostet mich halt ein bisschen was, weil das eine Speicheroperation ist, wo ich große Mengen an Informationen nach links schieben muss, aber kann ich machen. Und dann entsteht wieder freier Platz nach hinten, den man dann wieder nutzen kann. Aber diese Art der Kompaktifizierung ist halt sehr teuer und führt dazu, dass so ein Betriebssystem, was so arbeitet, praktisch anhalten muss, immer wieder mal und aufräumen, bevor es dann wieder weitergeht. Und in dem Moment hat man dann zum Beispiel keine Interaktivität mehr. Wenn Sie dann ein Zeichen eingeben, dann passiert nichts. Also sowas will man einfach nicht haben. Und der Vorteil ist eben, wenn das virtueller Speicher ist und ich in so einer Situation ein Programm starten will, ja, dann kriege ich halt hier meine Seiten und hier habe ich meine Rahmen und dann werden eben ein paar Seiten hierhin abgebildet und ein paar werden dahin abgebildet. Ja, also dann kann ich sehr flexibel einfach den zur Verfügung stehenden Speicher nutzen. Ja? Ja. Also ich glaube nicht, dass es einer der primären Gründe war, weil zu dem Zeitpunkt hat man sich über sowas, also ich meine, sie haben schon immer Instabilitätsprobleme bei Betriebssystemen gehabt, nicht weil sie Angreifer hatten, die bösartige Software geschrieben haben, die in die anderen Programme reingeguckt haben, sondern weil es einfach Software gab, die schlecht programmiert war und die falsche Sprünge oder falsche Zugriffe ins Nirvana irgendwie gemacht hat und damit das ganze System zum Absturz gebracht hat. Also Speicherschutzmechanismen sind etwas, was man zuerst aus Stabilitätsgründen eingeführt hat und Paging kann Ihnen genau das bringen. Also es bringt Ihnen genau diesen Speicherschutz, den man halt bei modernen Betriebssystemen hat. Ja, also sowas wie MS-DOS zum Beispiel, früher hatte das eben nicht. Das war auch eigentlich für Multitasking nicht vorgesehen, aber es gab so diese, das werden Sie nicht mehr kennen, Terminate and Stay Resident Programme. Also Programme, die sich beenden, aber trotzdem im Speicher bleiben. Und da konnte man dann reinspringen und irgendwelche Zusatzfunktionen nutzen oder sowas. Ja. Da gab es dann so Sachen, dann hat man F1 gedrückt und dann poppte so ein Textfenster auf, in dem man irgendwas machen konnte. Aber das ist also historisch. Also ja, bei MS-DOS gab es eben keinen Speicherschutz. Die ersten Windows-Versionen auf DOS-Basis, die hatten das auch nicht. Deswegen war das so grottig instabil. Aber alles praktisch ab der NT-Schiene arbeitet also mit Paging und arbeitet damit vernünftig. Aber das Grundproblem, weswegen man sich Paging ausgedacht hat, ist weniger das gewesen, sondern dass man einfach gemerkt hat, wenn man Multitasking machen will, man kriegt das Zeug nicht vernünftig zum Laufen ohne Paging, weil es einfach keine effiziente Speicherbehandlung gibt. Und sie hatten auch das Problem, dass es eben Software gab, die größer war als der Hauptspeicher. Also die mehr Speicherbedarf hatte, als überhaupt ein Hauptspeicher zur Verfügung stand. Da hatte ich letztes Mal am Anfang drüber gesprochen, da hat man eben diese Nachlademethoden gehabt, ja, wo man diese Overlay-Prozeduren nachladen konnte. Aber das war auch keine wirkliche Lösung, weil dann der Programmierer darauf achten musste, wie viel Hauptspeicher wird denn die Zielplattform haben. Und das ist ja nicht immer klar. Ja, man kriegt ja Systeme in allen möglichen Speicherkonfigurationen. Ja, und mit Paging muss ich mir halt darüber keine Gedanken machen. Ich bin nur begrenzt durch die Größe meiner virtuellen Adressen. Ja, also wenn ich virtuelle 64-bittige Adressen habe, dann habe ich überhaupt keine Speicherprobleme in der Theorie, ja, weil ich unendlich viele Seiten halt erzeugen kann. Dann kann es nur ein bisschen dauern, bis ich an die Seiten auch wirklich rankomme, weil es eben nicht genug Rahmen gibt. Ja, die müssen dann halt von der Platte geholt werden, die Informationen. Okay. Ja, im Allgemeinen sieht es halt so aus, dass nur Teile eines Prozesses tatsächlich auch im Speicher sind. Das ist eben gerade dieser Trick. Und was dann jetzt passieren kann, als neues Ärgernis in dem Verfahren, wenn ich auf eine Seite zugreife, die ausgelagert ist, die nicht vorhanden ist, dann ist kein direkter Zugriff möglich. Ja, weil das Zeug auf der Platte liegt, es muss dann erst reingeholt werden. Und das ist eine Aufgabe, die also das Betriebssystem dann übernimmt. Ja, die Speicherverwaltung in der CPU ist nicht so clever, dass sie in dem Moment, wo praktisch in der Seitentabelle steht, habe ich nicht, dass sie dann sagen kann, die CPU, das hole ich mir jetzt schnell von der Platte. Ja, so weit geht es nicht, sondern es wird in dem Fall eine Exception ausgelöst, ein Page Fault, und damit wird das Betriebssystem aktiviert und das muss dann eben gucken, dass es die Informationen ranschafft, also von der Festplatte diese Seite lädt, in irgendeinen freien Seitenrahmen packt und dann die Seitentabelle aktualisiert und dann kann es weitergehen. Und aus Sicht des Programmes sieht das so aus, dass es einfach an der Stelle, wo es so ein Page-Fault verursacht, unterbrochen wird, ja, und dann relativ lange warten muss. Also es wird dann in der Zwischenzeit hoffentlich irgendein anderes Programm weiterarbeiten, so lange, bis irgendwann die Seite vorhanden ist, bis sie wirklich im Speicher liegt. Und dann kann man das alte Programm fortsetzen. Dann greift es erneut auf diese Speicherstelle zu und diesmal wird es funktionieren, weil eben die Seite jetzt da ist. Sie liegt in einem Rahmen und das heißt, in der Seitentabelle steht, ja, ich weiß, wo das Zeug ist. Und da sind wir jetzt wieder bei etwas, wo ich schon mal von gesprochen hatte, als wir über Caches geredet haben. Dass das Ganze überhaupt gut funktioniert, liegt daran, dass eben dieses Lokalitätsprinzip gilt. Ja, und die Idee vom Lokalitätsprinzip war, wenn Sie irgendwelche Zugriffe haben auf bestimmte Speicherpositionen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie kurz danach nochmal auf Speicherstellen zugreifen, die, wenn nicht identisch, dann doch stark in der Nähe sind. Und in der Nähe heißt für uns in derselben Seite. Ja? Also, dass wir praktisch nur den Offset verändern. Und wenn wir also eine Seite haben, die im Speicher liegt, also in einem Seitenrahmen liegt, und dann erfolgen weitere Zugriffe innerhalb derselben Seite, dann muss ich nichts machen, weil die Seite ist da und dann ist alles gut. Erst wenn ich aus der Seite rausgehe und zum Beispiel in die Nachbarseite, in die nächste Seite wechsle, da kann es dann wieder passieren, dass die eben nicht vorhanden ist. Das ist vom Prinzip dasselbe wie beim Cache. Ja, der Cache arbeitet ja auch nicht mit einzelnen Bytes, die er speichert, sondern der hat immer diese Cache-Lines. Ja, und da steckt eben eine ganze Reihe von Bytes stecken da drin. Und da hofft man eben auch, dass Zugriffe innerhalb einer einzelnen Cache-Line mehrfach passieren. So, jetzt haben wir gesehen, es gibt diese Seitentabelle und die Seitentabelle kann halt relativ groß werden und wenn ich jetzt mehrere Programme laufen habe, dann wird es schon vorkommen, dass ich immer wieder in die Seitentabelle reingucken muss. Ja, und grundsätzlich ist dieses Nachschlagen in der Seitentabelle halt eine relativ teure Geschichte und deswegen gibt es etwas, das nennt sich Translation Look-Aside Buffer. Ja, das haben praktisch alle modernen CPUs mit einer Memory Management Unit und die haben auch alle modernen, die haben das praktisch eingebaut. Und was da passiert ist, wenn Sie sich nochmal anschauen, wie jetzt die eigentliche Übersetzung hier läuft, ja, wir haben ja unsere virtuelle Adresse, die also gerade verwendet wird irgendwie, da wird soll ein neues Kommando gelesen werden an der Stelle oder wir wollen Daten lesen von dem Ort und die besteht ja aus der Seitennummer und dem Offset. Den Offset ignorieren wir erstmal und der normale Weg war jetzt, dass man praktisch, hier unten haben wir die Seitentabelle, dass man eben die Seitennummer als Index verwendet in die Seitentabelle und dort den Seitenrahmen findet und dann baut man aus der Rahmennummer und dem Offset baut man die physikalische Adresse zusammen. Ja, das haben wir schon gesehen. Und wir wollen jetzt nach Möglichkeit dieses Nachgucken in der Tabelle verhindern, weil das teuer ist, das kostet Zeit. Ja, idealerweise wäre es so, dass wir sagen, wenn ich die Seitennummer kenne, kenne ich auch direkt die Rahmennummer, ja, ohne mich da groß irgendwie orientieren zu müssen innerhalb einer Tabelle. Ja? Das Betriebssystem handelt nur die Situation, also das ist zum einen die Seitentabelle erzeugt, also es schreibt in die Seitentabelle rein, wie die Zuordnung von Seite und Rahmen ist. Und wenn Sie einen Page-Fault haben, also dass eine Seite gar nicht im Speicher ist, dann ist das Betriebssystem dafür zuständig, dass es von der Platte die Informationen holt. Also es holt praktisch eine Seite von der Festplatte aus dem Swap-Bereich, ja, und legt die in einem Seitenrahmen ab und aktualisiert dann die Seitentabelle. Das macht das Betriebssystem. Aber die eigentliche Ausrechnung oder das eigentliche Ausrechnen, dass aus einer virtuellen Adresse eine physikalische Adresse wird, das macht die CPU. Genauer innerhalb der CPU die MMU, die Memory Management Unit. Das muss schnell gehen. Ja, Sie wollen nicht jedes Mal, wenn Sie auf irgendeine Speicherzelle zugreifen, erst irgendeine Betriebssystemfunktion aufrufen, die Ihnen die Adresse umrechnet. Ja, sowas könnten Sie theoretisch machen, aber damit würden Sie jeden Speicherzugriff um einen Faktor X verlangsamen. Ja, weil das halt aufwendig wäre, das zu rechnen. Also das macht die CPU selber. Das Einzige, was das Betriebssystem macht, ist, wenn es schief geht, wenn die Daten nicht vorhanden sind, die dann eben herbeischaffen. Und dazu gehört auch, das werden wir gleich noch sehen, wenn der Hauptspeicher komplett voll ist, dann muss halt irgendein anderer Rahmen erst leer gemacht werden. Ja? Das macht auch das Betriebssystem, aber das sehen wir gleich noch. Ja? Also dieses Nachschlagen in der Seitentabelle, das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden. Und deswegen gibt es nochmal einen speziellen Cache, der sich Translation Lookaside Buffer nennt. Der hat auch wieder diese Eigenschaft, dass es sich um assoziativen Speicher handelt. Und assoziativer Speicher hieß, man kann da praktisch einen Wert anlegen an diesen Speicherbaustein und wenn der irgendwo in der linken Spalte, ja, wenn Sie sich das als Tabelle vorstellen, wenn der da irgendwo auftaucht, dann kommt hinten sofort der zugehörige rechte Wert raus. Ja, das heißt also, wir haben hier in der linken Spalte im TLB haben wir verschiedene Seitennummern und in der rechten Seite haben wir die zugehörigen Rahmennummern. Und wenn jetzt bei der Adresseübersetzung eine Seitennummer hier angelegt wird, die bekannt ist im TLB, dann kommt hinten sofort die Frame-Nummer raus. Ja, das heißt, dieser ganze Prozess hier aus der logischen Adresse oder virtuellen Adresse eine physikalische Adresse zu machen, der findet ohne Zeitverlust statt, wenn der TLB die Zuordnung kennt. Und er kennt sie, wenn ich irgendwann schon mal auf die Seite zugegriffen habe und bei der Gelegenheit einen Eintrag im TLB erzeugt habe. Das funktioniert im Prinzip genauso wie ein Cache. Ja? Nur, dass man speziell für diese Seitenübersetzungsgeschichte nochmal einen extra Cache hat, der für nichts anderes zuständig ist, als diese Sachen zu speichern. Weil das halt viel häufiger passiert. Ja? Also dieses grundsätzliche Umrechnen von logischen Adressen in physikalische Adressen brauche ich ja ständig. Für jede neue Instruktion, die ich aus dem Speicher lade, muss ich das machen. Ja, wenn ich einfach nur ein Programm, was überhaupt nicht mit Daten arbeitet, sondern nur mit Registern irgendwie rumhantiert, ausführe, das muss ja in jedem Takt, muss es ja einen neuen Befehl laden, während ich das Zeug durch die Pipeline schiebe. Ja? Und jedes Mal habe ich einen Speicherzugriff. Also wir wollen unbedingt, dass das möglichst schnell ist. Und deswegen haben wir dafür diesen extra Cache-Baustein, der eben diesen etwas langen Namen Translation Lookaside Buffer hat. Ja? Also vom Wort her, ich versuche praktisch, um den normalen Übersetzungsprozess irgendwie schnell herumzukommen. Ich will da nicht durch, der ist langsam, sondern ich will da schnell dran vorbei. Und das ist mit diesem Lookaside gemeint. Ich schiele da einfach, ob ich nicht irgendwoher die Information schneller kriege.
Ja? Wie groß ist so standardmäßig so ein TLB?
Der TLB ist klein. Also da sind nur, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber der ist sehr klein. Habe ich irgendwo Zahlen? Warten Sie mal. Nee, ich habe keine Zahlen zum TLB, aber es ist so, dass auch wenn der winzig ist, Sie trotzdem durch dieses Lokalitätsprinzip gute Ergebnisse haben. Ja? Also nehmen Sie mal an, dass da zum Beispiel nur 32 Zuordnungen drin wären, ja? dann würde das schon was bringen. Ja? Und parallel dazu, dass wir versuchen, das im TLB nachzuschlagen, versuchen wir es auch über die Seitentabelle rauszufinden. Und das kann man dann natürlich abbrechen, wenn im TLB die Antwort schon gefunden wurde. Falls sie nicht gefunden wurde, nennen wir das ein TLB-Miss. Ja, so ähnlich wie ein Cache-Miss. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und dann muss eben wirklich diese Auswertung mit Hilfe der Seitentabelle muss eben komplett bearbeitet werden. Ja. Ja, weil das ist ja die CPU selber, die das macht, und die kann einfach, die gibt an beide Komponenten praktisch, gibt sie die Seitennummer, und die fangen beide an, und der TLB sagt halt im Prinzip sofort, gibt sofort eine Antwort, und wenn er die Antwort hat, dann wird halt dieses weitere Berechnen da, wird einfach abgebrochen, ja, weil sie es dann nicht brauchen. Ja, das heißt, Sie haben drei Möglichkeiten. Das Beste ist, Sie finden es im TLB. Das Zweitbeste ist, wenn Sie es nicht im TLB gefunden haben, dass Sie in der Seitentabelle halt langwierig nachgeguckt haben und da aber sehen, ja, die Information ist vorhanden. Und das, was gar nicht schön ist, ist, wenn Ihnen der Zugriff auf die Seitentabelle sagt, ist nicht im Speicher. Muss ich erst von der Platte laden. Ja?
Warum macht man den TLB nicht einfach immer so?
Wenn Sie den TLB so groß machen würden, wie gesagt, die Seitentabelle kann mehrere Megabyte groß sein. Und der TLB ist halt so, assoziativer Speicher kann nicht beliebig vergrößert werden. Weil die Rechenarbeit, um eben all diese Vergleiche parallel zu machen, das müssen Sie praktisch verdoppeln. Ja, also der Chip wird entsprechend größer. Ja, wenn Sie nur 100 mal so großen TLB haben wollen, dann brauchen Sie auch 100 mal so viel an Schaltungen da drauf. Und das können Sie nicht erzeugen in der Form. Ja? Also assoziativer Speicher ist auch das teuerste, was man an Speicher herstellen kann. Und wenn Sie praktisch überlegen, dass Sie dann sowas wie einen normalen Memory-Chip von einer großen Größe da als TLB, als assoziativen Chip haben wollen, das geht einfach nicht. Okay, hier habe ich nur noch mal zum Vergleich, wie das Ganze ohne TLB und mit TLB aussieht. Erzähle ich jetzt nichts zu. Sie sehen einfach unten bei dem TLB-Bild ist halt der TLB mit dabei und oben war noch nicht dabei. Gut, hier einfach noch mal der Hinweis, was ich alles schon gesagt habe, also wenn wir eben einen Treffer im TLB haben, dann brauchen wir nicht auf die Seitentabelle zugreifen, ansonsten doch. Und das Entscheidende ist jetzt das Lokalitätsprinzip, und dazu zeige ich Ihnen jetzt direkt dieses Bild. Was sehen wir hier? Das ist auf irgendeiner uralten Architektur aus den 70er Jahren, aber da kann man halt noch Dinge ganz gut erkennen. Sie sehen auf der Y-Achse abgetragen von oben nach unten die Zeit, einfach die Ausführungszeit, während ein Programm abgearbeitet wurde. Und auf der rechten, auf der X-Achse sehen Sie die Seitennummern abgetragen. Ja, also immer, wo diese Striche laufen, diese langen senkrechten Striche, da sehen Sie immer den Anfang einer Seite. Ja, also es geht los mit Seite 18. Und bis zum nächsten Strich ist dann, da fängt dann Seite 19 an, und der ganze Zwischenraum, das ist halt die Seite. Ja? Und jetzt kann man sehen, dass diese Zugriffsstruktur auf die verschiedenen Speicheradressen, dass die sehr häufig so eine Blockstruktur hat und zu einem großen Teil auch innerhalb von Seiten lebt. Ja? Das heißt also, wenn wir zum Beispiel hier an der Stelle schauen, ja, da sehen Sie so ganze Linien. Das heißt, das ist irgendwas, wo einfach sequenziell Speicher gelesen wurde, innerhalb einer Seite. Und das passierte so schnell nacheinander, dass man praktisch nicht sieht, wie die Zeit voranschreitet. Ja, die sind praktisch auf einer Linie, nicht weil sie wirklich exakt zum selben Zeitpunkt waren, sondern weil das Raster so fein ist oder nicht fein genug ist, um da die Unterschiede noch aufzulösen. Aber das heißt eben, dass wir einfach sehr häufig die Struktur haben, dass Dinge so gelesen werden, dass sie innerhalb einer Seite leben. Das ist nicht immer so. Man sieht zum Beispiel hier relativ gut, diese Zugriffe, die auch immer in so einer Sequenz erfolgen, die gehen immer noch so ein Stück in die Nachbarseite rein. Ja, aber sie haben dann trotzdem noch die Wirkung des Lokalitätsprinzips, weil es anschließend wieder weitergeht in der ursprünglichen Seite. Sie brauchen dann für so einen Durchlauf halt die erste und die zweite Seite nebeneinander. Die müssen dann beide vorhanden sein, müssen beide im Speicher stehen. Ja? Aber das zeigt eben, die Ausführung eines normalen Programms ist vom Zugriff auf den Speicher nicht völlig chaotisch, was man ja auch erzwingen könnte, wenn man das wollte, indem man Zufallszahlen generiert und aus den Zufallszahlen berechnet, auf welche Speicherzelle zugegriffen werden soll. Ja, dann hätten Sie ein völlig chaotisches Zugriffsablauf, der also nicht irgendwie in einer vernünftigen Reihenfolge ist. Und so ein Programm würde eben nicht dem Lokalitätsprinzip genügen und dann gehen auch die Vorteile weg von allen möglichen Zwischenspeicherungen, weil sie immer wieder aus dem Cache das Zeug rausschmeißen müssen und nicht wissen, wie die Seitennummer ausgerechnet wird und so weiter. Ja? Aber normale Programme verhalten sich eben gutartig und genügen diesem Lokalitätsprinzip. Ja. Unter dem Begriff Demand Paging, also Paging auf Verlangen, versteht man jetzt eigentlich so, ja, grob gesagt die Idee, dass man erstmal nur den Anfangsteil des Programms in den Speicher lädt und sich alles weitere dann entwickeln lässt. Ja, also man schaut, wenn das erste Mal Zugriff auf irgendwas nötig ist, was noch nicht vorhanden ist, dann wird es in dem Moment eben geladen. Ja, das können Sie so weit treiben, dass wenn Sie sagen, mein Programm besteht ja aus dem Programmcode und dem Datenbereich und der Programmcode, der ist vielleicht 200 Kilobyte lang, weil es irgendeine kleine Shell-Anwendung ist, ja, dann laden Sie erstmal nur die ersten 16 Kilobyte von der Platte in den Speicher oder was auch immer Ihre kleinste Blockgröße ist, die Sie von der Platte lesen können. Ja, und dann können Sie schon anfangen, das Programm auszuführen. Es ist irgendwie klar, dass das Programm vom Prinzip die ersten 200 Kilobyte belegt und davon sind die ersten 16 oder 64k oder so, die sind halt schon da. Ja, da steht in der Seitentabelle jeweils eine Zuordnung zu einem Rahmen und der Rest ist noch nicht da. Und wenn es jetzt gut läuft, dann wird eben das Programm sequenziell abgearbeitet innerhalb der ersten 16k, die Sie da haben und dann kann es funktionieren. Das heißt, Sie müssen nicht mal das Programm vollständig in den Hauptspeicher laden, um anzufangen, es auszuführen. Ja, und es ist ja auch oft so, dass Sie Komponenten des Programms gar nicht benötigen. Also wenn Sie zum Beispiel sowas wie eine umfassende Fehlerbehandlungsroutine im Programm drin haben und es läuft fehlerfrei durch, dann wird in diese Teile, die für Fehlerbehandlung zuständig sind, nie reingesprungen. Also wäre es gar nicht nötig, die überhaupt jemals in den Hauptspeicher zu laden. Ja? Also beim Demand-Paging laden wir nur dann eine Seite in den Speicher, wenn wir sie auch wirklich brauchen. Und wir können die Seite auch jederzeit wieder entfernen, weil wenn wir sie entfernt haben und sie wird dann doch wieder verwendet, na, dann holen wir sie halt zurück. Ja, also das ist alles kein Problem. Und damit erlaubt eben diese Demand-Paging-Geschichte jetzt, dass wir also gigantische Programme schreiben können, die auch einen riesigen Datenbereich haben. Und dass aber gleichzeitig ein Programm zunächst nur sehr wenig Platz im Speicher belegt. Ja, weil wir nicht hingehen und erstmal versuchen, den ganzen freien Speicher in einem Programm zu geben, so viel wie irgendwie möglich ist, sondern wir geben erstmal nur das Nötigste und können dann mit etliche Programme starten und die Zeit wird dann zeigen, ob die gleichzeitigen Speicherbedarfe, die diese Programme haben, ob die sich gut miteinander vertragen. Ja, damit das so funktioniert, muss jetzt in der Seitentabelle eben noch vermerkt werden, ob überhaupt die Seite im Speicher ist oder nicht. Und dafür haben wir so ein Valid-Bit, da wird also immer zuerst reingeguckt. Sie können sich das aber auch so vorstellen, dass praktisch anstelle einer Rahmennummer einfach da steht, nicht vorhanden. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Wenn Sie jetzt eine Seite ansprechen, die eben nicht da ist, das habe ich schon gesagt, dann entsteht eben so ein Page-Fault, ja, also ein Seitenfehler. Und dann muss der Page-Fault-Händler, der im Betriebssystem liegt, der muss sich dann darum kümmern, die Seite zu holen. Ja, das ist aber nicht Gegenstand dieser Vorlesung, sondern das macht man in den Betriebssystemen, weil der Page-Fault-Händler eben ein Teil des Betriebssystems ist. Ja, und was dann auch zum Betriebssystem gehört, was wir aber trotzdem an der Stelle uns schon angucken, weil wir da dieses LRU-Konzept nochmal wiedersehen, was wir beim Cache hatten, das Least Recently Used. Ja, da hatten wir dieses LRU und Pseudo-LRU für Verdrängung im Cache. Und dasselbe passiert jetzt im Hauptspeicher auch mit den Seiten und den Rahmen. Und deswegen schauen wir uns diesen Teil noch an. Da sind wir zwar auch schon auf Betriebssystemebene, aber weil es so ähnlich zueinander ist, sollte man das gemeinsam betrachten. Also wenn wir eine Seite von der Platte holen, ja, und in einen Seitenrahmen stecken wollen, aber feststellen, es ist gar kein Rahmen frei, dann müssen wir hingehen und irgendeinen anderen Rahmen leer machen, also den Inhalt, der da drin ist, rausschmeißen. Jetzt kann es noch sein, dass der Inhalt von diesem Rahmen sich verändert hat, ja, seit irgendeinem letzten Wegspeichern oder sowas, wenn das tatsächliche Daten sind, auf denen Sie arbeiten. Der Programmcode wird in der Regel nicht verändert, aber die Daten natürlich. Und wenn sich da was geändert hat, dann haben Sie da auch so ein Dirty Bit dran, was sagt, Achtung, diese Seite kann man nicht einfach wegschmeißen, da sind neue Informationen drin. Die müssen dann also zuerst auf die Platte geschrieben werden, in dem Fall. Ja? Und erst wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie sagen, jetzt gebe ich den Rahmen frei und können ihn dann neu für irgendwas anderes verwenden. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, ja, wie wähle ich denn den Rahmen aus, den ich rausschmeiße? Also ein Kriterium kann natürlich sein, dass man sagt, ich nehme keinen, den ich erst zurückschreiben muss. Ja, wenn ich das direkt erkennen kann, welche Rahmen unverändert sind, die ich also einfach vergessen kann, und welche Rahmen verändert sind, wo ich erst auf Platte sichern muss, dann würde ich natürlich bevorzugen, einen Rahmen zu leeren, der nicht zurückgeschrieben werden muss. Einfach damit ich diesen zusätzlichen Plattenzugriff nicht habe. Also das wäre schon mal ein Kriterium. Und ansonsten muss man halt überlegen, ja, was sinnvoll ist, und dafür hat man dann wieder eine Strategie. Ja, und das kann eben sowas wie Least Recently Used zum Beispiel sein. Ja. Das einfachste, wo sind wir? Hier. Ja, genau, das ist nur nochmal das mit dem Modifier oder Dirty Bit, das habe ich gerade schon erzählt. Ja, und wenn so eine Seite, die man rausgeworfen hat, wenn die sich eben gar nicht verändert hatte, dann vergisst man einfach, dass sie überhaupt da vorhanden war in einem Rahmen. Und wenn sie wieder verwendet werden soll, dann holt man sie einfach wieder von der Stelle auf der Platte, wo sie halt liegt. Ja, also solange wir immer nur lesend darauf zugreifen, auf diese einzelnen Seiten, kann man es immer so machen, Seite von der Platte holen, verwenden, bei Bedarf irgendwann wegschmeißen und dann wieder neu holen, ja, wenn sie wieder benötigt wird. Und man schreibt sie praktisch nur dann zurück, wenn sich irgendwas innen drin geändert hat. Man kann sich aber auch in der Seitentabelle, wenn man will, merken, wenn man eine Seite freigibt, dass der, also welcher Inhalt da drin ist. Ja, Sie können praktisch in der Seitentabelle hingehen und sagen, die Zuordnung, die lösche ich noch gar nicht, ja, sondern ich vermerke nur, die Seite ist prinzipiell, oder der Rahmen ist prinzipiell frei. Das ist auch noch eine Möglichkeit, wenn Sie nämlich vorab schon versuchen, Rahmen freizugeben. Ja, dass Sie sagen, meinetwegen, ich will, dass immer 10% der Rahmen grundsätzlich zur Verfügung stehen, damit die jederzeit benutzt werden können. Dann könnten Sie praktisch vorab schon diese Zuordnungen lösen, den Rahmen grundsätzlich freigeben und einfach vorhalten als freien Rahmen. Aber wenn dann doch nochmal ein Zugriff auf die da drin liegende Seite kommt, dann sagen Sie einfach Stopp, gut, dass ich es noch nicht gelöscht habe, und verwenden es wieder. Ja, das ist auch noch eine Möglichkeit. Ansonsten brauchen Sie halt die Informationen, wo Sie die Seite wiederfinden können. Also anstelle einer Rahmennummer haben Sie dann sowas wie eine Plattenadresse, ja, um es auf der Platte zu finden. Gut, wenn wir also von Seitenersetzungsstrategien sprechen, dann ist das Ziel wieder genauso wie bei den Cache-Verdrängungsstrategien, dass so wenig Faults wie möglich auftreten sollen. Ja, also beim Cache gab es ja auch dieses Cache-Miss-Prinzip, dass eben eine Sache im Cache nicht vorhanden war und man dann praktisch aus dem Hauptspeicher die Sachen holen muss. Hier ist das Ganze einfach in der Speicherhierarchie eine Stufe nach unten oder nach oben, je nachdem wie Sie die anordnen, verschoben worden. Und Sie haben dasselbe Problem, Sachen liegen nicht im Hauptspeicher und müssen von der Platte geholt werden, was teuer ist. Und wir wollen, dass das so selten wie möglich passiert. Ja, und da gibt es jetzt verschiedene Sachen, die man machen kann. Und zwei Sachen, die ich Ihnen da kurz zeigen will, sind einmal eine FIFO-Strategie, ja, also eine einfache Warteschlange, First In, First Out, und das Least Recently Used, das im Prinzip genauso aussieht wie beim Cache. Ja, und das First In, First Out, das sieht eben so aus, dass man sagt, Man ersetzt die Seite, die schon am längsten im Speicher ist. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie praktisch in so einer Schlange die Sachen verwalten, ja, dann kommen von rechts kommen die Seitennummern irgendwie rein und wandern hier durch. Und wenn jetzt irgendwann was Neues gebraucht wird, dann schmeißen Sie einfach vorne das Ding raus, weil das ist schon am längsten drin und kriegen dann Platz für was Neues. Ja, also das ist ein ganz einfaches Verfahren, was im Wesentlichen, wenn Sie das jetzt als Datentyp irgendwie implementieren wollten, davon lebt, dass Sie halt einen Pointer umsetzen. Ja, weil das Ganze ist so wie so eine verkettete Liste oder sowas mit den Seitennummern und da haben Sie einen Anfang und ein Ende und dann wissen Sie, dass Sie so eine Liste einfach umsortieren können, indem Sie halt neu sagen, wo ist Anfang und Ende und dann das Anfangsstück rausschmeißen und ein neues Endstück dranhängen. Ja, damit haben Sie diese FIFO-Struktur haben Sie schnell und einfach umgesetzt. Also das ist relativ unaufwendig. Ja, also eine einfache verkettete Liste kann man da anlegen und es ist auch klar, was bei einem Pagefault passieren muss. Also diese Veränderung der Liste, die ist auch schnell gemacht. Da vergeht nicht viel Zeit. Das Problem ist aber, dass die Seite, die Sie da ganz am Anfang mal reingeholt haben, dass Sie die vielleicht ständig brauchen. Ja, und das berücksichtigen Sie hier überhaupt nicht. Die Seite wandert einfach in dieser Liste immer weiter bis nach vorne und wenn es soweit ist, dann fliegt sie raus, auch wenn es etwas ist, wo Sie in jedem dritten Befehl drauf zugreifen. Also die Nutzung wird an der Stelle überhaupt nicht betrachtet und deswegen ist das kein gutes Verfahren. Ja. Besser ist es dann eben, sowas wie Least Recently Used zu machen. Ja, das heißt, wir hauen die Seite raus, die am wenigsten häufig verwendet wurde. Die am längsten nicht benutzt wurde. So. Recently ist ja vor kurzem, least recently, also am wenigsten vor kurzem, ja, also am längsten nicht benutzt. Und wenn man das macht, dann hat man deutlich weniger Pagefaults, weil da steckt auch wieder das Lokalitätsprinzip drin. Wenn ich weiß, dass ich eine Seite in der Vergangenheit ständig benutzt habe, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich sie bald wieder brauche, als wenn ich eine Seite nehme, wo ich nur ein einziges Mal drauf zugegriffen habe, vor längerer Zeit und seitdem nicht mehr. Ja? Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses LRU implementieren kann. Sie können es mit einem Zähler oder mit einer verketteten Liste machen. Bei einem Zähler würden Sie hingehen und praktisch als Teil der Seitentabelle zu jeder Seite mitzählen, wie oft darauf zugegriffen wird. Ja, also jedes Mal, wenn ein Zugriff erfolgt, wird so ein Zähler hochgesetzt. Und dann ist ja klar, in der Seitentabelle können Sie sehen, dass zu jeder Seite Sie jetzt so einen Wert haben, so einen Zugriffswert. Und dann würden Sie halt da durchgehen und etwas suchen, was den kleinstmöglichen Wert hat. Ja? Wenn Sie mehrere haben mit einem kleinstmöglichen Wert, dann heißt das, es gibt mehrere Seiten, auf die vergleichsweise oder genauso selten zugegriffen wurde. Dann nehmen Sie irgendeine davon, das ist dann egal. Ja? Wenn es genau eine gibt mit einem kleinsten Wert, dann hauen Sie die raus. Aber das ist natürlich aufwendig. Wir müssen also in dem Fall die Seitentabelle wirklich vergrößern, diesen Zähler speichern, den Zähler jedes Mal erhöhen bei jedem Zugriff. Das kann man sich alles noch vorstellen, dass das in Hardware gut umzusetzen ist. Das passiert ja alles in der CPU, in der Memory Management Unit innerhalb der CPU. Also das geht vielleicht alles noch. Was aber nicht mehr gut geht, ist die Suche nach dem Kleinsten. Weil für die Suche nach dem kleinsten Eintrag, das Ding ist ja nicht sortiert nach Anzahl der Zugriffe, sondern das ist sortiert nach Seitennummern. Ja, das heißt, um den kleinsten zu finden, den kleinsten Wert, muss ich die ganze Page-Table durchsuchen. Ich muss in jeden Eintrag reingucken und mir den jeweils bisher kleinsten gefundenen Wert merken. Und erst wenn ich komplett durch bin, dann habe ich den kleinsten. Also es ist sehr aufwendig, wenn Sie eine riesige Seitentabelle haben, können Sie das nicht machen. Ja, das ist dasselbe Problem, was wir beim Cache mit dem echten Least Recently Used haben, dass Sie da auch alles anschauen müssen und das zu zeitaufwendig ist. Eine Alternative ist, dass Sie eine verkettete Liste verwenden und jedes Mal, wenn Sie einen Zugriff haben auf eine Seite, dass Sie diese Seite nach vorne packen. Ja, und wenn jetzt was zu ersetzen ist, dann ersetzen Sie die Seite am Ende. Das ist nicht dasselbe wie ein Zähler, ja, aber es gibt ihnen so, ja, eine Annäherung daran. Also da kann man schon einigermaßen mit arbeiten. So, was ich jetzt noch für Sie habe, ist einfach mal ein kleiner Größenvergleich von was für Dimensionen wir reden beim Caching und beim Paging. Ja, die Grundprinzipien sind ja dieselben. Es geht immer darum, dass man irgendwie Zugriffe beschleunigen will, beziehungsweise generell langwierige Zugriffe einfach vermeiden will, indem man einen cleveren Zwischenspeicher irgendwo hat. Da macht der Cache nichts anderes, als wie es das Paging-Verfahren macht. Und wenn wir uns da mal die Größenordnung anschauen, gehen wir einfach der Reihe nach durch und vergleichen jeweils die Werte. Also wie groß so eine Cache-Line oder so eine Seite ist, in einem First-Level-Cache, der also auf der CPU sitzt, ja, und praktisch dafür sorgt, dass Sie auf einen Speicherzugriff verzichten können. Diese Cache-Lines, die sind so 16 bis 128 Byte groß, ne, also relativ überschaubar. Im Vergleich dazu beim virtuellen Speicher, eine typische Seitengröße liegt zwischen 4 und 64 Kilobyte. Also es gibt jeweils Architekturen, die diese Randwerte auch annehmen. Und das heißt, da sind wir also schon um einige Größenordnungen über dem, was das Caching macht. Und es ist auch vernünftig. Wenn wir auf beiden Stufen dieselben Werte hätten, dann würde sich das irgendwie gegenseitig aufheben. Ja? Also das, dann wäre eine von den Stufen unsinnig. Also immer, wenn man in der Speicherhierarchie eins weiter in Richtung langsame Systeme geht, dann wachsen auch die Größen, die da betrachtet werden. Ja? Wenn wir jetzt Zugriffszeiten betrachten, dann ist es so, die Hit-Time, das heißt also der Fall, dass in dem jeweiligen Cache bzw. Im Hauptspeicher etwas gefunden wurde und es gelesen werden kann, wie lange dauert das. Und die Hit-Time beim Zugriff auf den First-Level-Cache, die liegt je nach CPU zwischen 1 und 3 Taktzyklen. Ja, das heißt im Idealfall ein Taktzyklus, etwas aus dem First-Level-Cache zu lesen, geht in einem einzigen Takt. Ist also rasant schnell. Im Vergleich dazu beim virtuellen Speicher, ja, wenn wir da erfolgreich waren und etwas gefunden haben, also die Seitentabelle hat gesagt, ja, das Zeug ist da, es liegt in dem und dem Rahmen, dann dauert es insgesamt 50 bis 150 Taktzyklen, das ist die Zeit, die ein normaler Speicherzugriff benötigt. Ja, diese Zahlen sind natürlich alle, die können um einen Faktor 5 oder sowas nach oben oder nach unten gehen, je nachdem, wie schnell Ihre CPU ist, wie schnell Ihr Speicher ist, das sind jetzt ungefähre Werte. Entsprechend die Miss Penalty, also die Strafe dafür, wenn es nicht gefunden wurde, ja, die liegt dann hier bei 8 bis 150 Taktzyklen. Das entspricht dann wieder dem Zugriff auf den Speicher. Ja, also wenn wir es nicht schaffen, etwas im First Level Cache zu finden, dann müssen wir es ja aus dem Hauptspeicher holen und dann entsteht dieser größere Wert. Ja, und auf der rechten Seite sehen wir, dass die Miss Penalty jetzt 1 Million bis 10 Millionen Taktzyklen ist. Weil das bedeutet nämlich, das aktuelle Programm wird angehalten, das Betriebssystem startet diesen Page Fault Handler, der muss auf der Platte das Ganze holen. Ja, das läuft so, dass er eine Anweisung an den Plattencontroller gibt, hol mir den richtigen Block, und dann vergeht halt unglaublich viel Zeit, bis das Zeug von der Platte geholt wurde, irgendwo im Speicher abgelegt wurde, und dann kann das Programm irgendwann weiterarbeiten und nochmal versuchen, auf diese Seite im Speicher zuzugreifen. Ja, und diese Miss-Penalty, die kann man jetzt noch zerlegen in Zugriffszeit und Transferzeit. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Ja, also die Zugriffszeit heißt, ab wann fange ich an der richtigen Stelle zu lesen. Und die Transferzeit heißt, wie lange dauert es dann, bis das, was ich lese, da ist, wo ich es haben will. Ja, also so lässt sich diese Miss-Penalty, die Strafe, die eben auftaucht, wenn ich etwas nicht im Cache gefunden habe oder nicht im virtuellen Speicher gefunden habe, im Hauptspeicher gefunden habe, ja, wie lässt die sich aufteilen in diese beiden Zeiten. Und was noch interessant ist, ist die Rate. Ja, also wie häufig geht es denn daneben? Und da sind typische Werte eben beim First-Level-Cache im Bereich von 0,1 bis 10%. Ja, also 10% ist schon relativ häufig, jeder 10. Zugriff schlägt fehl. Das liegt eben daran, dass der Cache vergleichsweise sehr klein ist und einfach nicht so viele Sachen aufnehmen kann. Und beim virtuellen Speicher sehen Sie, da sind die Werte sehr viel kleiner, also 0, irgendwas 00001 bis 0,001%. Das ist wirklich wenig. Ja, selbst der größte Wert hiervon, der heißt ja praktisch jede millionste Seite. Ja, 1% wäre jede hundertste, jede tausendste, jede zehn, jede hunderttausendste Zugriff, der geht schief. Ja, und das liegt eben daran, dass natürlich der Hauptspeicher vergleichsweise groß ist und wir die Hoffnung haben, dass wir nicht ständig irgendwelches Zeug von der Platte nachladen müssen, wenn wir arbeiten. Wenn Ihnen das passiert, dass Sie auf einem System arbeiten, wo Sie ständig von der Platte was nachladen müssen, weil Sie zum Beispiel einfach 10-mal so viele Programme gestartet haben, wie auf dem Rechner gescheit laufen können, ja, dann merken Sie halt, das ist nicht mehr benutzbar. So, ich habe jetzt nur noch 4 inhaltliche Folien für Sie, deswegen mache ich keine Pause. Ich will am Ende der Veranstaltung dann noch ein zweites Mal so ein Evaluierungsformular verteilen. Die Abschlussevaluierung ist es dann. Aber wir gucken uns noch das hier an. Also das ist der Foliensatz für heute, der sehr überschaubar ist mit 6 Folien inklusive Titel und Vorschau auf die folgenden Termine. Also 4 Folien haben wir noch. Und es geht jetzt nur noch um das Thema Memory Mapped I.O. Worum geht es da? Wir haben bisher darüber gesprochen, wie also die CPU irgendwas mit ihren internen Registern macht, wie sie mit dem Hauptspeicher irgendwie agieren kann. Was wir noch nicht hatten, war die Kommunikation mit diversen Geräten. Ja, also Zeug, was irgendwie entweder im Rechner verbaut oder an den Rechner angeschlossen ist, was aber weder Hauptspeicher noch Teil der CPU selber ist, sondern irgendwie was anderes. Ja, dazu könnte die Grafikkarte gehören, wo Sie praktisch die Informationen für den Bildaufbau reinschreiben müssen. Ein Festplattencontroller, dem Sie sagen, gib mir den ersten Block auf der Platte und pack ihn mir irgendwie in den Hauptspeicher. Netzwerkkarte, über die Sie kommunizieren, dieses ganze Zeug. Das ist alles Peripherie oder I.O.-Geräte. Und diese Dinge, die haben alle auch sowas wie internen Speicher. Teilweise sind es nur ein paar interne Register, wo Sie einige wenige Bytes drin ablegen können. Teilweise haben die Dinger einen großen eigenen Speicherbereich, wie zum Beispiel eine Grafikkarte, die halt ordentlich eigenes RAM hat, ja, weil ja da die ganzen Pixelinformationen alle drin liegen müssen. Und manche liegen halt irgendwo dazwischen mit einem relativ kleinen Speicherbereich, der aber vom Prinzip auch so logisch durchadressierbar ist mit eigenen Adressen. Ja, und die CPU muss irgendwie an diese Informationen rankommen, weil das ist die Möglichkeit der Kommunikation. Also Sie wollen irgendwie Daten in den Speicher der Peripherie reinschreiben und wieder rausholen. Und die Frage ist jetzt, wie man das macht. Und da gibt es im Wesentlichen 3 große Möglichkeiten. Das eine nennt sich Direct I.O. oder Programmed I.O. Und das sieht vor, dass Sie praktisch spezielle Ein-Ausgabebefehle in Ihrer CPU drin haben. Ja, beim Intel heißen die Dinger zum Beispiel In und Out. Und vom Prinzip geben Sie da eine Adresse und einen Wert an. Ja, wenn Sie einen Out-Befehl machen, also der schreibt auf die Peripherie, dann geben Sie eine Adresse an, die eindeutig etwas im Gerät identifiziert, ja, eine bestimmte Speicherstelle in diesem Gerät und den Wert, der reingeschrieben werden soll. Das ist sowas Ähnliches wie ein Memory Store Befehl, wo Sie was in den Hauptspeicher schreiben, nur dass Sie eben explizit sagen, ich will nicht mit dem Hauptspeicher reden, sondern es geht mir darum, in das Gerät irgendwas reinzuschreiben. Ja? Und genauso können Sie damit auch zum Beispiel Statusinformationen abholen. Also als man die ersten Festplattencontroller entwickelt hat oder vielleicht die Diskettencontroller etwas simpler noch gestrickt waren, da sah das zum Beispiel so aus, da hat man mit so einem Out-Kommando an das Laufwerk gesagt, ich will den Sektor 35 haben. Und dann hat man einfach den Wert 35 in eine bestimmte Stelle reingeschrieben und anschließend vielleicht noch an eine zweite Stelle loslegen, ja, liest das Zeug. Und dann hat man in einer Schleife mit so einem In-Befehl immer wieder das Gerät gefragt, hast du schon meine Daten, hast du schon meine Daten? Und irgendwann hat in der Schleife halt das Ding dann gesagt, ja, ich habe deine Daten, und dann konnte man die irgendwie übertragen. Ja, also das ist das ursprüngliche, einfachste Konzept, wie man mit so einem Gerät kommunizieren kann. Und das gibt's auch heute noch in der Form. Ja, nicht so, dass man solche Schleifen laufen lässt, das macht man nicht mehr, dafür hat man Interrupts, weil das Gerät auch von sich aus sagen kann, ich bin fertig mit dem, was ich gerade getan habe. Aber dieses Grundsätzliche, dass man praktisch über so In- und Out-Befehle mit einem Gerät kommuniziert, das geht auf der Intel-Plattform heute noch. Die Intel-Prozessoren, die können mehrere Mechanismen des Zugriffs auf solche I/O-Geräte. Spannender wird es dann, wenn man Memory Mapped I/O verwendet, also das, was auch diese Teilkapitelüberschrift ist. Und da geht man hin und sagt, der Speicherbereich, der in so einem Gerät zur Verfügung steht, den blende ich einfach in meinen physikalischen Hauptspeicher ein. Ja, also wenn ich theoretisch irgendwie sowas wie 4 GB RAM adressieren kann, dann sage ich einfach, von den 4 GB oben die obersten 128 MB oder so, die will ich nicht mit echtem Speicher verwenden. Also ich will da keinen Speicherriegel haben, der bis dahin läuft, sondern wenn ich auf eine Adresse, die so hoch oben ist, zugreife, dann will ich, dass darüber ein Zugriff auf den Speicher in der jeweiligen Hardware erfolgt, zum Beispiel in der Grafikkarte, ja, oder in der Netzwerkkarte, sowas in der Art. Ja, also das ist dieses Konzept des Einblendens, da kommt gleich dann noch ein bisschen mehr dazu. Und dann gibt es noch, was ganz wichtig ist, diesen DMA-Transfer, Direct Memory Access. Das ist praktisch etwas, was alle Plattencontroller zum Beispiel machen. Ja, wenn sie sagen, ich will jetzt einen Block Daten lesen, ja, dann kommunizieren sie irgendwie zunächst mit dem Controller und sagen dem, Achtung, hol mir den folgenden Block. Und der legt dann los. Und jetzt hat er ja irgendwann von der Platte das ausgelesen und dann befindet sich im Controller, befindet sich schon der Block. Ja? Also der Controller, der seinen eigenen Speicherbereich hat, der weiß schon, wo der Block, welche Daten in dem Block drin sind, aber wir wollen das Zeug ja im Hauptspeicher haben. Und jetzt könnte man natürlich sowas machen wie eine Schleife, in der man das Zeug rüberkopiert. Das könnte man die CPU machen lassen. Das macht man aber bei DMA nicht, sondern bei DMA ist es so, dass praktisch vorher schon feststeht, wo das nachher hin soll im Hauptspeicher. Und dann macht ein eigener DMA-Controller diesen Transfer selbstständig, ohne dass die CPU sich darum noch kümmern muss. Also nachdem das Zeug von der Platte geholt wurde und jetzt zunächst im Speicher des Controllers liegt, geht der DMA-Controller hin und schiebt diese Sachen oder kopiert diese Sachen rüber aus dem Controller-Speicher in den Hauptspeicher. Und zwar parallel, zeitgleich, während die CPU irgendwelches anderes Zeug macht. Also der Sinn des DMA-Controllers ist, die CPU von solchen Transfers, ja, zwischen getrennten Speichersystemen einfach zu befreien, dass sie das nicht selber machen muss. Und das ist ziemlich clever. Das Ding überträgt eben dann die Daten im Hintergrund in den Speicher und in dem Moment, wo das Zeug im Hauptspeicher liegt und dann verfügbar ist, wird ein Interrupt ausgelöst und dann kann irgendwie das System sich darum kümmern und sagen, aha, die Daten sind da, jetzt kann ich weiterarbeiten. Ja? Also das sind die grundsätzlichen drei Prinzipien, die man da verwenden kann. Und bei Memory Mapped I/O ist es jetzt eben so, dass man sagt, man muss einen bestimmten Speicherbereich reservieren, der nur für diese Geräte verwendet wird, die ihre eigenen Speicherbereiche dort einblenden. Ja? Und das kann eben so aussehen, wenn Sie dieses Bild wieder betrachten, dass jetzt von diesem kleinen Bereich des Speichers, der eben nicht wirklich als Hauptspeicher genutzt wird, sondern wo die Geräte liegen, dass das natürlich dann nochmal unterteilt ist in ganz viele Sachen. Und das eine Ding hängt dann an der Netzwerkkarte, ja, und der andere Teil hängt vielleicht an der Grafikkarte, ja, sowas in der Art. Also die Geräte müssen sich da irgendwie arrangieren, dass sie verschiedene Bereiche des Speichers dann nutzen. Ja? Also wir nehmen an, dass an der Stelle kein echtes RAM vorhanden ist. Falls es aus irgendwelchen Gründen doch da wäre, würde es praktisch ausgeblendet. Es wäre dann nicht sichtbar. Weil wenn Sie auf so eine hohe Adresse zugreifen, dann sprechen Sie mit einem Gerät und nicht mit dem Hauptspeicher. Wenn da aus irgendwelchen Gründen doch Hauptspeicher liegt, dann ist er halt nicht da. Und das ist dann eher ein Konfigurationsfehler. Ja, hier mal ein Beispiel von einer möglichen Speicheraufteilung bei einem Pentium Pro. Und da kann man jetzt sehen, wir haben also den Hauptspeicher, der jetzt in dem Fall 4 GB umfasst. Das ist das, was man 32-bittig adressieren kann. Ja, und dann haben wir unten praktisch das echte RAM, Also da gibt es entsprechende RAM-Riegel, die diesen Bereich nutzen. Oben gibt es ein EEPROM-Teil, also da steckt praktisch das BIOS drin. Ja, ich habe mal nach möglichen Adressaufteilungen gesucht und bei Gateway so eine Aufteilung gefunden für eine Pentium irgendwas basierte Maschine. Und da kann man halt sehen, da gibt es das Main BIOS und irgendwelche Boot-Geschichten und irgendwas für die Fehlerprüfung, also alles mögliche Zeug. Und das lebt eben in diesem Adressbereich von FFFC bis FFFF, ja, als erste vier Stellen. Und das ist eben dieser obere Teil. Normal sitzt natürlich das BIOS heute nicht mehr auf einem EEPROM. Also ein EEPROM können Sie ja nicht so einfach löschen, sondern sitzt halt in irgendwelchen Flash-Bausteinen, die man einfach neu beschreiben kann. Und dieser Bereich hier zwischen, der steht dann jetzt zur Verfügung für einfach Speicherbereiche von irgendwelchen I/O-Geräten, die da eingeblendet werden. Ja? Und das Elegante ist jetzt, obwohl das hier drei unterschiedliche Speichersysteme sind, das RAM hat bestimmte Eigenschaften, dieser Flash- oder EEPROM-Baustein oben, der hat ganz andere Zugriffszeiten und man kann nicht drauf schreiben, jedenfalls nicht ohne irgendwelche Sonderfunktionen. Ja. Und diese I/O-Teile, die haben halt gar nichts mit dem normalen Speicher zu tun, sondern die hängen in irgendwelchen Erweiterungskarten, ja, oder in anderen Chips auf dem Mainboard oder sowas drauf. Und es ist aber für den Programmierer prinzipiell kein Unterschied, auf jede dieser Arten zuzugreifen. Ja? Es sind einfache Memory Load und Store Befehle, mit denen ich an diese Sachen rankomme. Und wenn ich so einen Befehl habe wie Kopieren eines ganzen Blocks von Bytes im Hauptspeicher, dann kann ich das auch zwischen dem Hauptspeicher und so einem Gerät machen, wenn ich das will. Ja? Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, was ist das eigentlich.
Ja? Ob sich dann in diesem, also der Speicherblock, der extra dafür geschaffen wird, ob sich da eben dann die Interrupt Requests befinden oder ist das was ganz anderes?
Die die Interrupt
Requests. Es wird ja im Betriebssystem immer am Anfang was geladen, das sind die,
ja,
Interrupt Request Adressen, die nehmen dann einen Teil vom Speicher ab.
Ja, das ist die Tabelle, die Interrupt Tabelle, die praktisch festlegt, wenn der Interrupt 7 auftritt, was soll ich dann machen? Da steht eine Adresse drin, wohin gesprungen wird. Das liegt im normalen Speicher. Das haben Sie in der Regel hier irgendwo ganz unten an der Stelle. Ja. Also wenn der Rechner startet, sind Interrupts noch nicht aktiv und dann muss praktisch irgendwie das Ding ans Laufen kommen. Das ist so ein Bootstrap-Prozess und wenn das System dann läuft, dann legt das Interrupt-Händler an und sagt, erzeugt eine Interrupt-Tabelle und sagt dann dem Prozessor, wo die ist. Der hat dafür ein Register, dass er weiß, wo die Interrupt-Tabelle ist, wo die ganzen Einsprungsadressen stehen. Und wenn es jetzt zu einem Interrupt kommt, dann wird eben an die richtige Stelle gesprungen. Was Sie aber vielleicht meinen, sind die Eingangsleitungen, über die die Interrupts reinkommen. Das hat aber, weil das auch so eine I/O-Geschichte im Prinzip ist, das hat aber hiermit nichts zu tun. Also das sind nochmal separate Eingänge an der CPU, die speziell für die Interrupts da sind. Das geht nicht über das Memory Mapping. Okay. Gut. Und was halt sein kann ist, weil wir hier den gesamten Adressraum von 0 bis 4 Gigabyte haben, da können auch Lücken drin klaffen. Ja, also es kann sein, dass es nicht so viele I/O-Geräte gibt, dass das hier alles genutzt wird. Und dann haben Sie einfach meinetwegen, wenn Sie 2 Gig RAM reingetan haben und nur ein kleiner Teil von dem vierten Gigabyte praktisch diese Mappings enthält, dann ist meinetwegen alles von 2 bis 3,5 Gig ist überhaupt nicht da. Na, wenn Sie versuchen, da physikalisch drauf zuzugreifen, dann kriegen Sie halt einen Fehler anderer Art, einen CPU-internen Fehler, weil es einfach diesen Speicher gar nicht gibt. Ja, da sind wir aber nicht im Paging-Modell, deswegen hier nochmal zurück. Komplizierter wird das Ganze, wenn wir Paging machen, weil wir dann auch noch gucken müssen, dass wir unsere virtuelle Adressbehandlung irgendwie mit diesem Memory-Mapping auch noch koordinieren müssen. Und da kann es jetzt dazu führen, dass zum Beispiel so ein Hardware-Teil, was wir eingebaut haben, dass das sagt, also mein Speicher wird immer gemappt nach irgendeinem Adressbereich. Ja? Meinetwegen hier der erste Streifen. Und dieses Hardware-Teil meint damit eine physikalische Adresse. Und innerhalb von einem Programm kann es jetzt sein, dass das Ding durch Paging woanders hingemappt wird. Ja? Man muss dann nur aufpassen, dass man nicht so Sachen macht wie Auslagern von so einer Seite. Ja, weil das wäre natürlich Quatsch, wenn ich irgendwelchen Speicher, der auf dem Gerät ist, glaube freigeben zu können und pack den auf die Platte und versuche, an die Stelle eine normale Seite zu packen im Hauptspeicher. Das geht nicht. Deswegen haben die CPUs, die diese ganzen Geschichten machen, haben die Möglichkeit, per Kommando festzulegen, welche Bereiche vom Paging ausgenommen werden. Ja, dass die Memory Management Unit weiß, der echte physikalische Speicher, mit dem ich arbeite, der geht nur von 0 bis 2 Gig und alles dahinter ist wirres Zeug, was ich für Memory Mapped Geschichten oder andere Dinge verwende, wo ich jedenfalls nicht rumpagen kann. Ja? Ja, also wenn Sie da auch drauf pagen würden, dann ist die Frage, was bedeutet das denn, wenn Sie zum Beispiel aus dem Grafikspeicher irgendwas rausnehmen und dann da ein Stück Prozess drin laufen lassen. Ja, das, was in dem Grafikspeicher zum Beispiel liegt, wird ja auf dem Bildschirm angezeigt. Dann würden Sie irgendwelche sich ändernden Daten und Programmfragmente von einem Programm als wirres Zufallsmuster auf dem Bildschirm sehen. Ja, oder die Netzwerkkarte, die vielleicht den Speicher verwendet, um irgendwelche Konfigurationsdaten da drin zu haben. Wenn Sie das rauspagen und was anderes da reinschreiben, dann ist Ihre Netzwerkverbindung weg, weil das Ding halt für die Steuerung der Netzwerkkarte wichtig ist. Also diese lokalen Speicher auf den Geräten, die haben ja eine Funktion. Das sind nicht einfach Speichererweiterungskarten oder sowas, die man beliebig nutzen kann, sondern das hat ja eine Bedeutung, was da drin steht. Das können Sie nicht einfach was anderes reinschreiben. Und es hat auch keinen Vorteil, es rauszunehmen und woanders auf Platte zum Beispiel zu lagern, weil Sie es durch nichts anderes ersetzen könnten. Ja, also den Inhalt auf Platte zu schreiben, wäre kein Schaden. Aber es gibt keinen Grund, das zu tun, weil nur genau das, was da liegt, auch da liegen darf. Das steht einfach nicht zur Verfügung, wenn es darum geht, irgendwie Sachen auf die Rahmen zu verteilen. Ja, es muss sich nur, damit die Adressübersetzung noch funktioniert, muss es sich in diese Logik des Pagings halt einfügen. Aber es darf nicht weggepaged werden. Okay, also... Was wir noch machen, ist heute die Probeklausur, dann ist Weihnachten, dann haben wir nächstes Mal eine Zusammenfassungsvorlesung, wo ich also nur eine Zusammenfassung halt gebe und am Nachmittag bespreche ich die Probeklausur. Dann ist am 17. Klausur und am 20. mache ich dann noch das letzte Teilkapitel, also Mehrprozessor- und Multicore-Systeme. Da gibt es ein paar Dinge, die komplizierter werden damit. Ich habe nicht wirklich die Hoffnung, dass viele von Ihnen da noch sein werden. Ich werde aber da sein. Die Übung, die das Ganze dann noch vertiefen könnte, die lasse ich aber ausfallen, weil ich da nicht den Sinn sehe, nach der Klausur noch irgendwelche Übungen zu machen. Und ich teile jetzt noch aus die Evaluierungsbögen. Und wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den noch ausfüllen könnten. 1, 2, 3, 4. Ich gebe es mal an die Reihenanfänge ran. Ich denke, dass Sie 10 Minuten reichen müssten, um das Ding auszufüllen. 2. Geben Sie dem hinter Ihnen noch einen, bitte. Können Sie die noch da durchgeben? Einfach mal ein paar. Für Sie auch noch einen? Ja, und für den Fall, dass Sie heute Nachmittag nicht mehr zu dem Termin kommen, dann wünsche ich Ihnen schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und ansonsten sehen wir uns nachher noch.